es 19. Da lieferte Pilatus ihn Jesus aus und gab ihn frei zur Kreuzigung. Jesus am Kreuz. Die Soldaten übernahmen Jesus. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus bis zum sogenannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt er Golgotha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, darauf stand Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von der Stadt entfernt, deshalb lasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sagten zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass dieser Mann behauptet hat, ich bin der König der Juden. Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, wir wollen es nicht zerreißen, das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So traf ein, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, sie haben meine Kleider unter sich verteilt, mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Nah bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Da sagte er zu seiner Mutter, Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war, aber damit die Voraussagen der Heiligen Schrift vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopstängel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon und sagte, jetzt ist alles vollendet. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Kein Sterben, liebe Gemeinde, ist wie das andere. Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. Der Unbekannte, der sich selber die Spritze mit einer Überdosis Heroin in die Vene gesetzt hat. Der Weltbekannte, um dessen Sterbebett Kapazitäten der Medizin versammelt sind. Die 16-Jährige, die bei einem Verkehrsunfall aus dem Auto geschleudert wurde. Und der 95-Jährige, dessen Lebensflamme langsam erlischt. Der Agnostiker, der jeden geistlichen Zuspruch entschieden abwehrt und der Gläubige, der begierig jedes Bibelwort aufnimmt. Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. Kein Sterben ist wie das andere. Und so verschieden unser Sterben aber geschieht, kein Sterben ist wie dieses eine, von dem uns das Evangelium berichtet, das Sterben Jesu am Kreuz. Hier ist nicht ein tödlicher Unfall geschehen. Hier hat sich kein Justizirrtum ereignet. Das Sterben Jesu hat eine andere Qualität als unser Sterben. So wie auch sein Leiden nicht einfach mit dem Sterben, mit dem Leiden der Menschheit gleichgesetzt werden kann. Bei Jesu Tod am Kreuz öffnet sich eine Dimension, die weit über das hinausreicht, was wir beim Tod eines Menschen erleben. Und darum darf dieser Tod nicht nur beschrieben, er muss gedeutet werden. Das vierte Evangelium gibt uns eine solche Deutung an die Hand. Sie ist zusammengefasst in dem letzten Wort des sterbenden Jesu am Kreuz: Es ist vollbracht. In der Muttersprache Jesu und auch im Griechischen ist das nur ein einziges Wort. Aber dieses eine Wort beschreibt sein ganzes Leben und deutet sein qualvolles Sterben. Es ist ein Wort von kosmischer Weite und von persönlicher Nähe. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Die Antwort auf diese Frage versuchen wir aus diesem Bibelabschnitt zu erheben. Das erste: Jesu am Tod, das Ende unserer Gottverlassenheit. Sachlich, so fast im Stil eines Protokolls, berichtet Johannes über den Todesweg und das Sterben Jesu. Ein geradezu, ja majestätisch anmutender Zug liegt über diesem Bericht. Knapp und karg wird der Ablauf der Kreuzigung beschrieben. Kein Wort von Verbrechern, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden. Nur von zwei anderen zu seinen Seiten ist die Rede. Jesus selbst wird König der Juden genannt und Pilatus, der römische Statthalter, verteidigt diesen Tod, auch gegen diesen Titel, auch gegen den Einspruch der Priesterschaft. Aus alledem wird irgendwie deutlich, was gerade der Evangelist Johannes hier sagen möchte: Hier stirbt mehr als ein Mensch. Hier legt der sein Werk aus der Hand, der zuvor zu Gott gebeten hatte: Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tue. Es ist vollbracht. Das Werk der Versöhnung ist vollendet. Die Brücke zwischen Gott und Mensch ist geschlagen. Der ferne Gott ist uns ganz nahe gekommen. Bis auf die Talsohle des Todes ist Gott uns nachgegangen in Jesus, seinem Sohn. Er wurde ganz der Unsere und blieb doch der ganz Andere. Und ebenso hat er den Durchbruch durch die Schutthalden der Schuld geschaffen, die uns von Gott trennen. Jesu Tod, das Ende unserer Gottverlassenheit. Das bedeutet, unser Leben kann nun einen neuen Bezugspunkt bekommen. Den Bezug zu Gott. Und es kann zugleich eine große Entlastung erfahren durch die Vergebung unserer Schuld. Das alles ist durch den Tod Jesu am Kreuz geschehen, für uns geschehen. Wir müssen uns die Frage nach Gott und nach dem Problem der Schuld nicht länger verbieten. Und wir brauchen das Spiel des Vergessens und das Spiel des Verdrängens nicht weiter mitzuspielen, so wie alle Welt das tut, im Kleinen und im Großen, im Blick auf unsere persönliche Schuld und auch im Blick auf die Schuld unseres Volkes. Wir dürfen uns, um mit Dietrich Bonhoeffer zu reden, darauf verlassen, dass Gott am Kreuz seines Sohnes Nein gesagt hat zur Sünde, aber zugleich Ja gesagt hat zum Sünder. Und damit hat er uns eine neue Lebensqualität eröffnet. Das Leben als Begnadigte. Wir wissen ja, wie die Frage von möglichen Begnadigungen immer wieder in unserem Volk die Gemüter bewegt. Recht muss doch Recht bleiben, sagen die einen. Und denkt an die Opfer, vergesst sie nicht, sagen die anderen. Ja, ganz gewiss, wir dürfen sie nicht vergessen. Aber das andere ist ebenso wahr. Eine Welt ohne Gnade, das ist eine vorweggenommene Hölle. Gott hat an Jesu Kreuz ein Zeichen seiner Gnade aufgerichtet. Und von dieser Gnade leben wir Tag für Tag. Das Zweite. Jesu Tod, das Ende unserer Beziehungslosigkeit. Es ist nur eine ganz kleine Szene im Ablauf des Kreuzigungsgeschehens. Allein das vierte Evangelium hat sie festgehalten. Aber sie ist es wert, dass wir einige Augenblicke bei dieser Szene verweilen. Jesu Tod hat nicht nur Bedeutung im Blick auf unsere Beziehung zu Gott, sondern was am Kreuz geschah, will zugleich Einfluss gewinnen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Der sterbende Jesus weiß seine Mutter und seinen Jünger Johannes zueinander. Da sagte er zu seiner Mutter: Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Das heißt, das Versöhnungswerk Jesu am Kreuz gilt nicht nur die Versöhnung zwischen Gott und uns, sondern auch die Versöhnung von Mensch zu Mensch gehört in dieses Geschehen hinein. Denn durch die Sünde ist nicht allein unser Verhältnis zu Gott zerstört, auch die zwischenmenschlichen Beziehungen sind gestört. Und darum werden unter dem Kreuz Jesu exemplarisch zwei Menschen zueinander gewiesen, die durch die Bande des Blutes und der Verwandtschaft nicht zueinander gehören. Sie sind fortan verbunden in einer neuen Gemeinschaft, die der sterbende Jesu gestiftet hat. Und was so unter dem Kreuz Jesu geschah, will sich nun durch Jesu Wort auch unter uns fortsetzen. Es will unsere Ich-Bezogenheit durchbrechen, unsere Vorurteile beseitigen, unsere Gedankenlosigkeit korrigieren. Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und sie ist jetzt deine Mutter. Vielleicht kann ich das für uns ein wenig rausziehen und fortschreiben. Frau, sie, das ist deine Nachbarin. Auch wenn sie so ganz anders reagiert, als du es möchtest. Oder Mann, sie, der oder die wohnt auch in diesem Haus. Auch wenn sie aus einem anderen Gedankenbuch singt und eine andere Lebensentwicklung genommen hat. Sie, das ist deine Tochter. Auch wenn sie zurzeit ihr Leben anders gestaltet, als du es je für gut geheißen hast. Oder sie, das ist dein Enkel, auch wenn er mal zum Friseur müsste. Siehe, das ist dein Nachbar, auch wenn er als Aussiedler von sonst wo kommt und als Asylbewerber in unserem Land lebt. So könnte ich fortfahren. Die Worte Jesu vom Kreuz haben gewiss noch einen viel, viel weiteren Rahmen. Sie wollen uns helfen, auch im Großen, vielleicht sogar im Welthorizont, Vorurteile zu überwinden und Feindbilder abzubauen. Ganz gleich, ob wir sie im Osten oder im Westen, im Norden oder im Süden aufgestellt haben. Sie wollen helfen, Gräben zu überbrücken. und Verständigung, um Versöhnung zu suchen, nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern sogar von Volk zu Volk oder von mir, von Russen zu den Bewohnern der Ukraine und von Weiß und Schwarz. Sie wollen ein Damm sein gegen Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit, gegen nationalen Egoismus und politischen Radikalismus. Es ist vollbracht. Jesu Tod, das Ende unserer Beziehungslosigkeit. Was könnte es für uns bedeuten, liebe Gemeinde, liebe Freunde, für unser oft so ich-bezogenes und ehrgeiziges Wesen, für unser manchmal so ungeduldiges und unbeherrschtes Verhalten, wenn wir uns durch Jesu letztes Wort am Kreuz in ein neues Verhältnis zueinander einweisen ließen? In ein Verhalten, das den anderen Menschen anerkennt und annimmt, wie Christus uns angenommen hat. Unter Jesu Kreuz sind neue Beziehungen zwischen Menschen entstanden. Das könnte auch unter uns geschehen. Wenn wir uns jetzt von dem Gekreuzigten anreden und für seinen Weg gewinnen ließen. Das Dritte, Jesu Tod, das Ende unserer Zukunftsangst. Es ist vollbracht. Dieses letzte Wort Jesu greift hinaus bis an den Rand der irdischen Zeit. Pontius Pilatus, der römische Statthalter in Jerusalem, hat diesem Kreuzeswort einen Horizont gegeben, der weit über das augenblickliche Geschehen hinausweist. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und diese Inschrift stand eben in allen drei damaligen Weltsprachen an der Spitze des Kreuzes zu lesen. Und damit wird die eigentliche Würde des Gekreuzigten sozusagen vor der Weltpresse genannt. Der vordergründig Gescheiterte wird ausgewiesen als der heimliche Herr der Welt, dem einmal alles zu Füßen liegen wird. Mitten in der Ohnmacht seines irdischen Sterbens leuchtet so irgendwo ein Strahl der göttlichen Allmacht auf. Und so nimmt das Osterereignis schon im Kreuzesgeschehen seinen Anfang. Im Sterben wird neues Leben geboren, wird Hoffnung auf Zukunft freigesetzt. Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, die von zahllosen Krisen geschüttelt wird. Das Vertrauen in das, was wir Menschen können, schwindet immer mehr. Unser Ausgeliefertsein an anonyme Mächte und unkontrollierbare Systeme ist mit Händen zu greifen. Zurzeit nennen wir sie immer KI. Tagtäglich die Frage zu hören, was kann heute für die Zukunft unser Leben bergen und tragen? Ich meine, das Geschehen an Jesu Kreuz und sein letztes Wort wären so eine Antwort auf diese Frage. Und so lautet sie, wir stehen und wir fallen, wenn wir uns an diesem Lebens- und Hoffnungszeichen orientieren, nicht mit unseren eigenen Aktivitäten. Wir sind gehalten, wenn wir uns von den Armen des Gekreuzigten halten lassen. Unser Leiden, auch unser Scheitern, wird von ihm mitgetragen. Nicht, was wir vollbringen, sondern was er vollbracht hat, lässt uns mit Hoffnung leben und im Frieden sterben. Otto Riedmüller, ein evangelischer Pfarrer und Liederdichter des vergangenen Jahrhunderts, hat ein Büchlein geschrieben, in dem er die Lebensgeschichte Jesu auslegt. Und dieser schmale Band trägt den beziehungsreichen Titel Des Todes Tod. Die Menschheitsgeschichte umschließt ungezählte Leidensgeschichten, so schreibt er dort. Aber nur eine heißt die Leidensgeschichte. Und es wurden viele Kreuze auf dieser Erde errichtet, aber nur eines ist das Kreuz. Die Geschichte des Todes Jesu ist darum die Geschichte ohnegleichen, weil sein Sterben des Todes tot wurde. Und damit stehen wir vor dem letzten Geheimnis des Karfreitags. Jesu Sterben ist des Todes tot. Davon können wir leben. Und darauf kann man sterben.